Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit der Philosophin und Publizistin Ina Schmidt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Sie haben über Vergänglichkeit geschrieben. Unterteilen Sie da für sich in leichtes oder schwieriges Thema?
Nein, ich unterscheide das nicht. Also ich glaube, dass es verschiedene Perspektiven und Facetten dieses Begriffes gibt. Habe aber festgestellt, dass Vergänglichkeit eigentlich erstmal was ist, was Menschen eher sogar positiv besetzen. Und da habe ich mich dann einfach angeschlossen.
Und dieses eher positiv besetzen, woran machen Sie das fest?
Naja, dass bei der Idee der Vergänglichkeit immer sowas wie ein Anfang mitgedacht ist. Also Vergänglichkeit hat viel mit Kreisläufen zu tun, mit Prozessen, wo wir das Gefühl haben, da geht etwas zu Ende, aber es blüht auch wieder was Neues auf. Es gibt viele Bilder, die so eher aus der Natur stammen, die wir vor Augen haben, wenn wir von Vergänglichkeit sprechen. Und fühlen uns natürlich dann aber auch immer schnell erinnert daran, dass wir ja offensichtlich als Teil der Natur dann auch irgendwie damit zu tun haben. Und dann ist man sicher dann auch sehr schnell bei dem Thema Tod und eigener Endlichkeit. Aber auch da stelle ich fest, wenn man das unter der Überschrift Vergänglichkeit behandelt, entsteht eine sehr viel tröstlichere und eben damit manchmal sogar fast positive Atmosphäre, die hilft, mit diesem Thema umzugehen.
Das klingt ja schon fast so, als hätten Sie eine Botschaft bei diesem Thema, weil ansonsten auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema, was sehr angstbesetzt ist.
Das stimmt. Allerdings würde ich gar nicht sagen, dass ich mit dieser Idee, eine Botschaft vermitteln zu wollen, an das Thema herangegangen bin. Also es gibt durchaus persönliche auch Hintergründe. Also ich habe große Probleme mit dem Thema Vergänglichkeit und Abschied und habe mich immer gefragt, warum ist das eigentlich so? Und was ist das Schwere daran? Warum ist das überhaupt eine Problematik? Also das ist erstmal liegt's auf der Hand, da geht was zu Ende, da muss man Dinge hergeben oder es ist ein Verlust, den man erträgt. Und ich habe mich dann aber trotzdem auch gefragt, naja, dieses Thema Abschied nehmen in diesem Umgang mit Vergänglichkeit ist ja auch was, was Menschen zusammenbringt, wo man auch Dinge vielleicht sogar feiert oder Zeremonien entwickelt. Und manchmal entsteht durch einen Abschied eben auch etwas ganz, ganz Neues und etwas Bereicherndes. Und mir hat diese Beschäftigung einfach mit dem Thema und der Frage, wie ich persönlich dazu stehe, selber wirklich geholfen. Also nicht im Sinne von jetzt weiß ich, was ich tun muss, sondern weil es mich auch tatsächlich eher getröstet hat, das in einen größeren Kontext zu setzen.
Und konnten Sie auch ergründen, woher dann Ihre früheren Bedenken oder Probleme mit dem Thema stammen?
Nicht so ganz. Also ich glaube, es ist auch nicht so, dass dieser Trost oder dieser größere Kontext jetzt dazu geführt hat, dass die Probleme gelöst sind. Also die Sorgen und die Ängste sind natürlich weiterhin da. Und ich muss auch sagen, ich bin bisher noch relativ unverletzt durchs Leben gegangen. Und ich glaube, große Abschiede werden mir auf jeden Fall noch bevorstehen. Aber ich glaube, dass diese Grundhaltung dazu, da etwas hergeben zu müssen, auch vielleicht eine bestimmte Erwartung ans Leben zu haben, wie Dinge sein müssen und nicht so sehr mit Prozessen umgehen zu können, die dann von einem in einen anderen Zustand übergehen, dass es für manche Menschen einfach eine größere Gewohnheit und Normalität hat als für andere. Und für mich ist eben dieses Verwurzeltsein, etwas aufbauen, vielleicht auch etwas schaffen, was ich dann erhalten möchte, immer ein Wert gewesen, den ich manchmal vielleicht gar nicht so klar vor Augen hatte.
Sie haben jetzt vor 2 Monaten mit einem Palliativmediziner diskutiert. Das Publikum konnte Fragen dann vorab per Mail schicken. Welche Fragen haben Sie da vielleicht ganz besonders bewegt, weil das Thema Abschied nehmen jetzt gerade auch eine ganz neue Sichtweise erfahren hat?
Ja, also es waren vielleicht weniger Fragen, die da zur Sprache gekommen sind, sondern wirklich so diese Schwierigkeiten. Es war ja vor 2 Monaten war die Situation noch eine andere und es war noch viel mehr die Frage, so wie bewerten wir diese Regeln, diese Einschränkungen, die uns alle betroffen haben und insbesondere Menschen, die eben sterbende oder schwer kranke Angehörige hatten und dann in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern nicht die Möglichkeit hatten, begleitend zur Seite zu stehen oder einfach zu besuchen, Abschied zu nehmen, diesen Moment des Abschiedes tatsächlich auch irgendwie zu planen oder sich damit vertraut zu machen.
Da könnte ich mir vorstellen, dass doch eine ganz große Verzweiflung dabei ist.
Genau, also eine Verzweiflung, eine Wut, ein Ärger natürlich auch und gleichzeitig aber eben auch so dieses Erkennen, wie wichtig das ist. Also wie wichtig es uns offensichtlich ist, auch in so einem Prozess des Abschiednehmens irgendwie Teil sein zu können, jemanden nicht allein lassen zu wollen, sich zu fragen, was kann ich tun, was bin ich in diesem Moment für den anderen. Und da gab es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, natürlich eben auch in der Beurteilung und Bewertung. Ich habe mit einer Frau in einem Hospiz gesprochen, die selbst dann versucht hat, also eine leitende Kraft dort, die dann über Konzerte und eben Versuche, den Menschen in dem Innenhof dort so Programme zur Verfügung zu stellen, einfach das so zu ersetzen. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn man wirklich jemanden an seiner Seite hat, der einem nahe steht und man einfach nicht weiß, ob man den jemals wiedersehen wird.
Und genau darum geht es ja, um diesen Moment zu sagen, da nimmt jemand Abschied und ich möchte auch als Angehöriger dabei sein und die Hand halten. Und genau das geht durch die erzwungene Isolation nicht. Haben Sie da irgendwelche Anhaltspunkte gefunden, irgendeine Hilfe geben können?
Ich glaube, in dem konkreten Moment ist es ganz schwer, da auch von außen insbesondere dann Hilfestellung leisten zu wollen. Also ich habe mit einem Bekannten tatsächlich auch länger darüber gesprochen, der seinen Vater beerdigt hat während der Corona-Zeit und es dann eben genau diese Problematik gab, dass nur 4 oder 5, glaube ich, Gäste zu der Trauerfeier eingeladen waren. Die Überlegung, ob man das nachholen kann. Kann man einen Abschied nachholen? Also kann man sowas wie eine Gedenkfeier im Herbst dann feiern? Ist das dasselbe? Ist das was anderes? Warum ist das was anderes? Und ich glaube, was eben in diesen Gesprächen dann immer wieder deutlich wurde, ist, sich zu fragen, wie kann ich in dem Moment, in dem es vielleicht noch nicht konkret ist. Wie kann ich jetzt mit meinen gesunden Eltern leben und umgehen? Wie kann ich mit der Möglichkeit, dass so eine Krise uns ganz, ganz plötzlich erwischt und solche Maßnahmen notwendig macht? Wie kann ich da einen Umgang finden, der mich dann möglicherweise in dem Moment, wo ich dann nicht Abschied nehmen kann, anders auch damit meinen Frieden machen lässt?
Diese Vorbereitung, meinen Sie, wie kann denn so eine Vorbereitung aussehen? Es hilft den Menschen in der aktuellen Situation natürlich auch nicht weiter.
Nee, genau. Aber ich glaube, es macht darin etwas offensichtlich oder etwas offenbar, was uns helfen kann als diejenigen, die möglicherweise irgendwann in so eine Situation kommen werden. Und wir müssen uns natürlich auch klar sein, in einem Leben, in dem wir jeden Tag sterben können, also in dem wir einen Autounfall haben oder sonst irgendwelche Katastrophen über uns hereinbrechen können, die wir auch nicht planen können, gibt es immer Momente, in denen wir Verluste erleben und keinen Abschied nehmen konnten. Und die Frage ist, was erleichtert uns diese Katastrophe, also damit weiterzuleben, auch vielleicht in keiner Pandemie oder keiner Krisensituation? Und wie kann ich als Mensch, der noch gar nicht in der Situation ist, Abschied nehmen zu müssen, es trotzdem lernen, mit dieser Möglichkeit in meinem Leben einfach vielleicht auch einen Umgang zu finden, der mich das dann leichter ertragen lässt?
Das sagt sich so leicht, das Abschied nehmen als Teil des Lebens anerkennen. Lässt sich Abschied nehmen denn trainieren?
Ja und nein. Also jetzt eine sehr diplomatische, philosophische Antwort. Also die Meinungen gehen da natürlich wie so oft auch auseinander. Und das sind die Erfahrungen, die den einen oder den anderen natürlich dann auch zu diesen Überzeugungen bringen. Bei manchen gibt es Erfahrungen, wo das wirklich gelungen ist über verschiedene Prozesse des Abschiednehmens.
Haben Sie ein Beispiel?
Naja, ich kenne halt Menschen, die gesagt haben, naja, als meine Freundin gestorben ist oder als eine enge Verwandte gestorben ist, war ich so verzweifelt, dass ich wirklich 3 Jahre, das ist eine konkrete Geschichte aus einem Abendvortrag gewesen, war ich 3 Jahre lang so verzweifelt in dieser Trauer, dass ich eigentlich auch gar keinen Zugang zu dem gefunden habe, worum es mir darin eigentlich gegangen ist. Also welche Rolle ich und diese Trauer und dieses Nicht-Loslassen-Können darin auch gespielt haben. Und derjenige sagte dann, dass seine Mutter nun vor kurzem gestorben war und er schon das Gefühl hatte, dass aus dieser ersten tiefen und langen Trauerzeit Dinge dann wieder so lebendig geworden sind, die ihm sehr viel besser geholfen haben. Also sich auch schon mal so zu erleben und dann auch in diesem Vertrauen, dass auch solche Zeiten vorbeigehen, dass es möglich ist, danach wieder anzuknüpfen und ein neues oder anderes Leben ohne diesen Menschen weiterzuführen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was sich verändert, wenn man solche Erlebnisse schon mehrmals erlebt hat. Meine Großmutter zum Beispiel hatte dann auch am Ende ihres Lebens immer mal wieder davon berichtet, dass es irgendwann zum Leben dazugehört, Abschied zu nehmen, was ich ihr dann mit 15 so einfach gar nicht glauben konnte. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, eine Idee, was sie meint. Trotzdem ist es so, dass es, glaube ich, immer die Frage ist, was kann ich denn im Leben trainieren an Abschieden? Also ich kann mich von Freundschaften verabschieden, von Jobs, von Orten, von Räumen. Aber sowas wie ein Todesfall oder auch den Umgang mit dem eigenen Sterben ist natürlich eine einmalige Sache. Genau, da kann man sich nicht darauf vorbereiten in demselben Maße. Aber die Frage ist, glaube ich, und die muss jeder für sich selbst dann auch persönlich, glaube ich, versuchen zu beantworten, wie normal ist für mich mitten im Leben die Möglichkeit, dass dieser Tod darin eine Rolle spielen wird.
Aber dann müsste ich mir das ja permanent bewusst machen. Das hält mich doch vielleicht auch vom Leben ab.
Das stimmt. Aber, und da gibt es eben auch schöne Beispiele aus anderen Zeiten. Also wir haben zum Beispiel auch ein bestimmtes Verhältnis heute zum Tod, was mal ein anderes gewesen ist. Also wenn man zum Beispiel ins Mittelalter zurückgeht, da gab es sowas wie eine Ars Moriendi, also eine Kunst zu sterben, die auch damit zu tun hatte, dass es sichtbare Zeichen im täglichen Leben gegeben hat. Die Friedhöfe waren mitten in den Dörfern, in den Ortschaften. Die Menschen haben also schon ganz anders mit ihren Toten gelebt.
Sind sie teilweise heute auch,
das stimmt. Trotz allem, glaube ich, ist es in vielen Regionen, wenn man jetzt auch in Neubaugebiete oder in Städte kommt, so, dass die Begegnung mit dem Tod oder sich auf Friedhöfen aufzuhalten, glaube ich, eher ungewöhnlich ist.
Dass man das Thema beiseite schiebt.
Dass man versucht, es eben auch gerade in einer Leistungsgesellschaft, die sehr darauf aus ist, Defekte zu reparieren oder bestimmte Dinge wieder möglich zu machen, ein langes Leben zu führen, gesund zu bleiben, dass da natürlich der Tod und das Krankwerden und das vielleicht dann eben auch mit diesem Verlustleben eher sowas wie ein Defekt ist, den man lieber vermeiden oder zumindest irgendwie anpacken können möchte.
Und haben Sie noch ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo das eher transparent und im Leben und im Alltag dargestellt wurde?
Naja, also es gibt zum Beispiel so ganz, ganz klassische Beispiele, wo früher zum Beispiel zu den Hochzeitskleidern das Totenkleid dazugehört hat. Also im Schrank hing neben der Hochzeitsgarderobe hing das Totenhemd. Also es war sichtbar, wenn ich meinen Kleiderschrank aufgemacht habe. Oder die Toten wurden durch die Straßen, zumindest in den ländlicheren Regionen, wurden durch die Straßen getragen. Die Menschen wurden in den Wohnzimmern aufgebahrt. Das habe ich zum Beispiel auch in meinem eigenen Dorf, als ich Kind war, ist das noch gang und gäbe gewesen, dass dort die alten Leute in den Wohnzimmern auch als Leichnam dann noch präsent waren und darin dann eben keine große Katastrophe oder Dramatik, sondern sozusagen ein Teil des Lebens, das auch durch die Gemeinschaft in diesem Dorf oder eben in diesem sozialen Umfeld ein Stück weit aufgefangen worden ist, was nicht heißt, dass die Menschen nicht getrauert hätten.
Sie haben Denkräume gegründet, ein schöner Name. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das Schöne daran ist, dass es sich immer wieder verändert, was sich dahinter verbirgt. Also es ist ursprünglich als eine philosophische Praxis gegründet worden, in der ich Menschen zu Einzelgesprächen einladen wollte und es auch getan habe, eine Zeit lang dafür auch eigene Räume tatsächlich hatte, in denen dann so Zweier- und kleine Gruppengespräche stattfinden konnten. Mittlerweile ist das Feld sehr viel weiter geworden und auch durch die Autoren- und schreibende Tätigkeit ist es so, dass mein Gefühl eigentlich ist, dass es mittlerweile so ist, dass ich versuche mit dem, was ich denke und worüber ich nachdenke, mit den Büchern, auch mit den Themen, Denkräume zu eröffnen, dort, wo ich dann hingehe. Und das mittlerweile eben auch mit Kindern an Schulen tue und versuche einfach über diese philosophische Arbeit manchmal im Gespräch auf andere Gedanken zu kommen. Also Begriffe anders herzuleiten, sich zu fragen, wie stehe ich eigentlich zu diesem oder jenem Begriff? Was ist es, was mich dabei bewegt? Was macht mich traurig? Was ist mein Gefühl dazu? Und das dann in Gruppen oder eben auch in Zweiergesprächen neu und anders herauszufinden, ist das, was, glaube ich, häufig einfach einen bestimmten Raum braucht.
Aktuell ist es das Thema Vergänglichkeit und Abschied nehmen. Es melden sich einige SWR1-Hörerinnen und Hörer, die gerade auch einen Abschied erleben mussten, sehr schmerzhaft, und die sagen, sie fühlen sich teilweise durch das Gespräch auch verletzt. Ist das etwas, was Sie nachvollziehen können?
Ja, es ist, glaube ich, sehr schwer, dann in solchen Momenten tatsächlich übers Denken einen Zugang zu schaffen. Und ich glaube, dass dieses tiefe Gefühl, was uns natürlich erstmal auch Verzweiflung und auch großen Kummer erleben lässt, aus dem wir nicht das Gefühl auch haben möchten, herausgeredet werden zu wollen.
Ja, weil ein Schmerz ja auch unglaublich tief sitzt.
Genau. Und da ist da einfach erstmal darum geht, auch an diesem Schmerz und an dieser Trauer teilzuhaben und zu versuchen, ihn nachzuvollziehen und denjenigen auch zu unterstützen, ohne vielleicht darüber zu reden oder herausfinden zu wollen, wie es jetzt besser oder anders sein könnte. Ich habe auch Menschen erlebt, die dann in Beratung oder in Therapie gegangen sind, die dann gesagt haben, dann wurde mir gesagt, ich durfte nur so und so lange trauern und dann ist es ja auch mal wieder gut. Und genau darum geht es eben, genau darum geht es ja, dass jeder auch auf die Art und Weise trauern können darf und muss, wie es für ihn in dem Moment richtig ist. Und ich glaube, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass wir es in der Gesellschaft schaffen, dafür mehr Verständnis aufzubringen. Und zwar nicht nur in dem konkreten Fall, wo Menschen schon in dieser unglaublich schweren Situation sind, sondern auch in dem Wissen, dass es ihm wahrscheinlich irgendwann auch mal so gehen wird. Ohne dass ich eigentlich wissen kann, was das heißt. Und das ist natürlich auch meine Situation. Ich weiß nicht immer, wie es meinem Gegenüber gerade wirklich geht und was für ihn das Richtige ist. Ich kann es nur versuchen, über das Gespräch herauszufinden.
Und ich kann auch diese Wucht von Schmerz nicht kalkulieren, die mich dann treffen wird. Also insofern ist das ja schon etwas, was Angst macht. Und dieser Umgang mit der Angst ist dann letztendlich wiederum ihr Thema.
Genau. Auch dieser Wunsch, und der kommt wirklich von Herzen, sich zu fragen, was ist es, was dieser Angst dann auch sozusagen immer wieder dann auch so lebendig bleiben lässt. Und da gibt es wirklich wahnsinnig verschiedene Antworten, die Menschen darauf auch mir gegeben haben. Also eine Frau, die ihren Partner verloren hat, hat mir mal erzählt, das Einzige, was ihr geholfen hat, ist in Bewegung zu sein, zu gehen. Ist unglaublich viel spazieren gegangen, hat viele Dinge zu Fuß gemacht, ist immer in diesem körperlichen Bewegtsein, hat sie das versucht, auszuhalten, was ihr passiert ist. Und sie hat dann angefangen, aus dieser Bewegung heraus zu überlegen, was möchte sie mit ihrem Mann, der relativ früh, also mit Anfang 60 gestorben war, was möchte sie eigentlich anknüpfend an das, was in ihrer Ehe wichtig gewesen ist, weiterleben lassen. Hat dann angefangen, Opern zu besuchen, die sie eigentlich gemeinsam hätten besuchen wollen. Hat Reisen gemacht, die sie gemeinsam nicht mehr machen konnten. Und hat dann festgestellt, dass darin eben eine Verbindung zu ihrem Partner aufrecht erhalten geblieben ist, die sie jetzt, und das ist einige Jahre schon her, die sie jetzt sehr zu schätzen weiß.
Über die Vergänglichkeit hat die Philosophin und Publizistin Ina Schmidt geschrieben. Und ich fand es ganz spannend zu lesen bei Ihnen, welche Ansichten denn die alten Philosophen zu Lebensphasen hatten. Nämlich Hippokrates und Aristoteles unterschieden sich inwiefern?
Hippokrates hat einfach mehr Phasen des Lebens aufgemacht als Aristoteles. Und Aristoteles hat das eher in die klassischen drei Lebensphasen, die wir eben auch kennen. Also so eine Kindheit, Erwachsenenalter und dann das Alter, das Greisenalter unterschieden. Und bei Hippokrates gibt es sozusagen noch diese Zwischenphasen. Und ich denke, dass wir heute ganz ähnlich unterscheiden, dass wir nur im Gegensatz eben zu vielen der alten und antiken Denker darin glauben, so individuell so ein bisschen die Grenzen verändern und verschieben zu können und darin mehr Gestaltungsspielraum sozusagen zu haben.
Lässt sich das überhaupt vergleichen, wie in der Antike über Vergänglichkeit geschrieben und diskutiert wurde und wie es heute ist?
Naja, vergleichen, denke ich, lässt es sich schon. Was uns heute an vielen Stellen, glaube ich, nur anders begegnet, ist eben sozusagen die Bewertung dessen, was wir da, womit wir es zu tun haben, wenn wir eben von einer Lebensphase in die andere gehen. Und dass es in den alten Schriften oftmals viel klarere Zuschreibungen gegeben hat. Ob das jetzt eine bestimmte Ausbildung gewesen ist, die im Jugend- oder in der Adoleszenzzeit abgeschlossen sein muss, wo man sagt, also ein erwachsener Mann muss bestimmte Dinge durchlaufen haben und so weiter. Da, glaube ich, sind wir heute sehr viel freier und eben oftmals auch sehr viel individueller unterwegs in der Frage, was bedeutet das eigentlich, was ich unter Erziehung verstehe? Was ist ein erwachsener Mensch? Was heißt überhaupt erwachsen sein? Wann fängt das an? Was bedeutet es, alt zu werden? Wie will ich das tun? Was verbinde ich mit einem guten Alter? Wie alt möchte ich eigentlich werden? Und so weiter. Also da stehen so viel konkretere Lebensentscheidungen im Raum. Und das ist etwas, was wir eigentlich erst so seit der Neuzeit auch uns sozusagen als persönliche und individuelle Aufgabe auf die Fahnen schreiben. Und früher war das viel stärker gebunden an sozusagen den Lauf des Lebens.
Ja, und bei Hippokrates war es so, dass er alle 10 Jahre so einen Schritt sah. Gehört das auch zu einer gewissen Ordnung, weil wir als Mensch einfach eine Struktur und Ordnung brauchen?
Ja und nein. Also ich glaube, wir können schon recht froh und dankbar sein, dass wir diese Freiheiten mittlerweile auch haben und durchaus gestalten können. Natürlich auch verbunden mit dieser Eigenverantwortung, die uns ja auch ständig über den Weg läuft, dann gut für sich zu sorgen, gut für seine Gesundheit zu sorgen, sich zu überlegen, welche Schritte möchte ich dann machen und muss das alle 10 Jahre sein? Und wenn, warum eigentlich? So, dass wir auch feststellen, dass man auch in puncto Gesundheit und Vitalität natürlich unglaubliche Unterschiede feststellt. Aber was auch zum Beispiel in einem sehr schönen Text von Cicero über das Altern festzustellen ist, ist, dass es uns heute viel schwerer fällt, an vielen Stellen dem Alter sozusagen einen eigenen Wert, eine eigene Qualität zuzusprechen und ihm dem auch wirklich abzugewinnen. Also das ist sowas wie Weisheit oder ein tiefes Wissen, ein Erfahrungsschatz, eine Lebenserfahrung gibt, die der Jugend oder dem jugendlichen Alter etwas voraus hat, was wir wirklich auch vielleicht sogar mit Freude auf uns zukommen sehen.
Da schreibt Cicero dem alternden Staatsmann Cato einen fiktiven Brief und da werden ihm die Worte in den Mund gelegt, man muss sich der Vergreisung widersetzen. Wie denn?
Ja, gute Frage. Also er vergleicht das, glaube ich, an der Stelle auch mit dem Öl, das man einer Lampe irgendwie immer wieder nachgießen muss. Also man muss sozusagen dafür sorgen, dass man irgendwie gut geschmiert und gut versorgt dann irgendwie seine Jahre durchlebt. Wobei er meint damit, und das ist eben auch ein bisschen das Gefährliche an dem Text, weil es so ein bisschen dieser ständigen Selbstoptimierung natürlich auch in die Hände spielt, die wir heute erleben. Aber gemeint ist eigentlich, sich sozusagen in eine bestimmte Haltung zum Alter zu versetzen. Also sich immer wieder nährend auch mit Einflüssen, mit neuen Impulsen, mit Dingen, die einen interessieren, also mit einem wachen und offenen Blick sozusagen auf die Welt zu richten, sodass wir im Alter irgendwie auch nicht das Gefühl haben, dass es immer nur ein weniger werden muss, sondern ein anderer, vielleicht auch eben durch die eigenen Erfahrungen angereicherter Blick. Und er vergleicht das dann im weiteren Fortgang des Textes ja auch mit so einer Situation auf dem Schiff, wo dann der Steuermann natürlich ganz andere Qualitäten haben muss und das wunderbar in hohem Alter tun kann, weil er ja nicht mehr in die Wanden klettern muss oder eben auf dem Schiff hin und her rennen und diese körperliche Kraft der Jungen eigentlich auch gar nicht vermissen muss.
Und das Interessante an Ihrem Buch, dass Sie aber auch genau die andere Sichtweise noch darstellen, denn kann man nicht zu Recht entsetzt sein über die Verdinglichung alter Menschen, wenn sie aus einem System, das der Produktivität dient, herausfallen?
Ja, das ist dann eben die Position, die sozusagen gegen diese Idee des ewigen Könnens, das ist ja so ein bisschen das bei Cato, dass man sagt, also man kann im Alter noch sehr viel, wenn man nur was dafür tut und wenn man an seinem Charakter arbeitet und. Also diese permanente Leistungsbezug nur auf einer anderen Ebene. Und es gibt einen sehr berühmt gewordenen Text von Simone de Beauvoir über das Alter, die eben sagt, naja, genau das erleben wir aber nicht. Das mag ja ein hehres Ziel oder ein frommer Wunsch sein, aber es ist am Ende auch eine sehr idealisierte und vielleicht auch sehr privilegierte Sicht, die wir da vertreten, wenn wir das auf eine Welt wie heute übertragen. Und das wahre Leben im Alter sieht eben vielfach ganz anders aus. Und da beschreibt sie halt auch auch ein sehr schönes Buch über das Sterben ihrer Mutter geschrieben, wo das nochmal so ganz anschaulich und auch nah wird, dass sie sagt, wir leben einfach in einem System, in dem Produktivität und Können, also diese Power und dieser Leistungsgedanke so wichtig ist, dass wir das im Alter einfach schlicht nicht leisten können werden und dass es immer ein weniger sein wird, immer ein Leiden an dem, was nicht mehr geht.
Ja, und das andere kann ja dann wirklich als Schönrederei empfunden werden, wenn all diese Beschwerlichkeit da ist, wenn schlechte Situationen, schlechte Voraussetzungen da sind. Also genau diese Perspektive ist doch genauso nachvollziehbar.
Das ist es auf jeden Fall. Und das sind, glaube ich, nur zwei sehr schöne oder vielleicht eben auch schwierige, aber sehr, sehr gut mögliche Pole, die wir nutzen können, um unsere eigene Perspektive zu entwickeln. Also sich zu fragen, wie stehe ich eigentlich zu diesen beiden Möglichkeiten? Was erlebe ich tatsächlich? Was möchte ich vielleicht auch nicht erleben? Wie gehe ich auf das zu, was vielleicht in meinem Alter irgendwann meine Rolle spielen wird? Wie sorge ich vor? Also in unterschiedlichster Art und Weise. Und da sind wir dann natürlich wieder bei dieser Frage des Vorbereitens. Und das Alter sollte jetzt ja eben auch nicht tatsächlich zu so einer Art Projekt werden, die wir dann planen können, sondern ich glaube nur, dass diese Grundhaltung, die Cicero beschreibt, sich zu fragen, warum müssen wir denn das Leben im Alter erstmal sozusagen als ein Defekt oder ein Defizit von dem, was mal war, ansehen. Und wir erleben ja heute, dass das nicht mehr so gesehen wird, dass es viele Menschen gibt, die sehr vital und sehr neugierig und auch sehr aktiv in eine Zeit starten, die früher schon längst zum Renten- oder Altensein gezählt hätte. Und sich dann aber zu fragen, warum mache ich das? Was ist das hier jetzt eigentlich? Ist das die Flucht vor dem Altsein? Ist es der Wunsch, jugendlich zu bleiben? Ist es einfach dann doch die Neugier und die Lust auf etwas, was ich vielleicht in einem aktiven Berufsleben so nicht möglich machen konnte? Also was sind die Gründe für das, was ich tun möchte? Was ist mir da wichtig? Das ist, glaube ich, etwas, was wir im Alter oder im Älterwerden nochmal auf eine eigene Weise auf den Prüfstand stellen können.
Now or Never läuft heute Abend im Ersten. Rebecca hat einen Tumor und will selbst selbstbestimmt sterben? Wie kann würdevolles Sterben zum Leben dazugehören? Das ist auch die Frage, mit der sich unser Gast Ina Schmidt als Philosophin beschäftigt hat. Haben Sie sich auch mit dem Thema Sterbehilfe auseinandergesetzt?
Ja, wobei es in dem Buch selber nur eine nachgeordnete Rolle spielt, weil es eben natürlich auch nicht möglich sein kann, also in diesem großen und sehr existenziellen Kontext wirklich die Fragen alle so ganz konkret zu verfolgen. Aber ich habe im letzten halben Jahr noch einige Veranstaltungen auch zum Thema Sterbehilfe gemacht und auch mit Ärzten oder mit einem Kollegen, auch einem schreibenden Kollegen aus der Soziologie, der seit über 30 Jahren in der Hospizbewegung auch aktiv ist, ein Gespräch in Leipzig geführt. Und ich muss gestehen, dass es über diese intensivere Beschäftigung auch mit anderen Perspektiven für mich noch sehr viel schwerer geworden, darin wirklich eine eindeutige Haltung beziehen zu können. Es ist ja nach wie vor so, dass es die klare Regelung gibt, dass eben eine aktive Sterbehilfe in Deutschland zumindest verboten ist, dass es Lockerungen jetzt gibt durch das neue Gesetz, was gerade auch erlassen worden ist, dass also das Sterben lassen, was ja eigentlich das ist, was auch in Hospizen oder eben auch auf Palliativstationen in Krankenhäusern unterstützt und begleitet wird, dass das eigentlich einen neuen Fokus auch in dieser Debatte bekommen hat. Also sich zu fragen, wie begleite ich Menschen, die dem Tode geweiht sind, auf die Weise, die sie sich wünschen oder gewünscht hätten, wenn sie dann noch eine Entscheidung treffen können.
Und inwiefern hat sich Ihre Perspektive jetzt verändert?
Dass ich glaube, dass dieser Begriff des selbstbestimmten Sterbens, oder Sie haben es gerade genannt, des eigenen, des würdevollen Sterbens, vielfach viel schwerer umzusetzen ist, als wir das in der Situation bestimmen können, in der wir vielleicht noch die Kraft haben, sowas wie Patientenverfügungen aufzusetzen oder wirklich im Gespräch mit Ärzten und Angehörigen solche Entscheidungen treffen können. Dass wir zum Beispiel in Situationen, in denen es um Demenzkranke geht, gar nicht mehr mit einem Gegenüber zu tun haben, der diese Entscheidung in der Form treffen kann. Und die Frage, was ist denn das eigentlich, was ich da meine mit einem würdevollen, eigenen, selbstbestimmten Tod? Was ist das, was Menschen zum Beispiel in Ländern, in denen es andere gesetzliche Regelungen gibt und das eigene Sterben eben anders geplant werden kann, wie zum Beispiel der Bericht, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr in den Niederlanden über die Hochleistungssportlerin, die sozusagen ihr eigenes Sterben auch öffentlich inszeniert hat, als eine selbstbestimmte Möglichkeit, den eigenen Tod zu planen. Was ist das für eine Form, die ich damit meine, wenn ich selbstbestimmt und würdig sage? Und ich habe mittlerweile auch mit Menschen gesprochen, die wissen, dass sie sterben müssen und selbst gesagt haben, ich möchte eigentlich das, was da geschieht, als ein eigenes Ereignis auch auf mich zukommen lassen und vertraue darauf, dass die Bedingungen und das Umfeld, denen ich das sozusagen in die Hände lege, ob das die Apparatemedizin ist oder ob das meine Angehörigen sind oder gute Freunde, die mir dabei helfen oder eben auch ein Hospiz, dass sie dafür sorgen werden. Und die Gespräche sind geführt und alles andere ist aber eben auch etwas, was ich möglicherweise nicht mehr beeinflussen kann.
Aber es braucht gleichermaßen dann eine intensive Beschäftigung mit dem Thema.
Es braucht eine intensive Beschäftigung und darum kommen wir natürlich nicht herum. Und ich glaube auch, dass wir dass wir darin immer in so einer Problematik stecken bleiben werden, weil wir auf der einen Seite natürlich selber unsicher sind und auch auf unsere ganz konkrete Position gerne eine Antwort hätten. Wir möchten in unserer Situation eine Lösung oder eine klare Diagnose oder eine Perspektive auf das, was möglich sein wird. Wir möchten wissen, wir haben jetzt zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit die Frage, was ist die Gefahr von Beatmungsgeräten zum Beispiel gewesen? Welchem Risiko bin ich ausgesetzt, wenn ich mich in die Hände der Apparatemedizin gebe? Da gibt es unglaublich verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten, weil es immer um den konkreten Patienten geht.
Sie haben über Vergänglichkeit geschrieben. Welche Rolle spielt dabei das Thema Erinnerung?
Ja, es gibt für mich tatsächlich einen ganz schönen Moment, auch in einem Seminar, das ich vor einigen Jahren mal in Düsseldorf abgehalten habe. Da sagte ein Teilnehmer, er hätte schon sehr früh angefangen, sich gut um seine Erinnerungen zu kümmern. Und das fand ich einen ganz, ganz schönen Gedanken, sich zu fragen, wie sieht das denn eigentlich aus? Also was ist es, was ein gutes Sorgen oder ein gutes sich kümmern um meine Erinnerungen ausmacht? Und die Frage, also woran möchte ich mich eigentlich erinnern können, wenn ich mal auf mein Leben zurückblicke, wenn das denn möglich ist. Und welche Dinge sollen darin vorgekommen sein? Was kann ich überhaupt anstreben? Was muss ich vielleicht auch einfach ergeben und wird mit Sicherheit dann auch vom Leben selbst wieder irgendwie durchkreuzt oder verändert? Aber wie fange ich eigentlich eine Perspektive auf das, was ein gutes Leben sein soll, an, wenn ich es sozusagen von hinten aufziehe? Und dann entstehen natürlich auch vielleicht so Dinge, die in dem Moment erstmal so eine Gegenwärtigkeit haben. Wir sind ja heute vielfach darauf ausgerichtet, sozusagen im Jetzt zu sein, die Gegenwart zu leben und nicht zu planen und so weiter. Und das verändert sich, glaube ich, wenn wir sozusagen diese Facette der Erinnerung nochmal hinzunehmen und dann auch feststellen, wie oft sie sowieso für uns schon eine Rolle spielt. Also ich habe in dem Buch ja dieses berühmte Beispiel von Marcel Proust genannt mit diesem Madeleine-Kuchen. Genau, das kennen viele, wo Proust eben in diesen Kuchen beißt und plötzlich dann durch den Geschmack, also durch dieses sinnliche Erleben,
kommt
eine ganze
Kindheit
Welt
zurück.
Genau, also es entsteht eine neue oder alte Welt wieder neu und wird lebendig. Und ich glaube, das kennen wir alle. Mit irgendwelchen Orten oder
mit
Gerüchen,
Düften.
Mit Düften, genau. Und dann zu sehen, dass Erinnerungen sowieso für uns sehr prägende Ereignisse sind, die aber eher sozusagen wie so eine Art Narrativ auch zu denken sind. Also wir schaffen uns eben unsere Erinnerungen auch. Sie sind nicht immer sozusagen das Abbild dessen, was tatsächlich geschehen ist, sondern beziehen unsere Perspektive, die Wichtigkeit, die dieser Ort oder diese Zeit für uns hatte, mit ein, sodass wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr darauf achten können, wie Momente im Jetzt oder in der Gegenwart zu etwas werden können, an das wir uns erinnern.
Und Sie haben eben mal angesprochen, dass es ja auch mehr Demenzerkrankungen gibt. Und da ist es mit der Erinnerung so schwierig, uns an einen Menschen zu erinnern, weil Erinnerung dann wegfällt. Welche Empfehlung haben Sie da?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr eigener Bereich nochmal. Also, weil da auch vielfach unklar ist natürlich, da geht es dann um die Frage, wann ist sozusagen auch der Mensch nicht mehr der Mensch, an den ich mich erinnere, beziehungsweise ist das mit diesem Menschen nicht mehr möglich, weil er sich nicht mehr oder sie sich nicht mehr an mich erinnert. Und was tritt an diese Stelle? Und auch da erlebe ich aber auch bei Menschen und auch bei mir im Familienkreis ist momentan ein ganz aktueller Fall, wo dann die Gegenwärtigkeit und die Jetztzeit sozusagen nochmal ganz neu in den Vordergrund tritt, wo dann Momente der Nähe, der Innigkeit, des Miteinanders oder auch des Betrachtens von Dingen, also Vorlesens von Geschichten, Lieder singen, also Dinge, die wirklich im Jetzt eine Bedeutung haben, zu etwas werden, was dann zumindest für denjenigen, der nicht dement ist, sondern der angehörig ist, eine Qualität oder eine Bedeutsamkeit erreichen können, glaube ich, die uns ein bisschen helfen kann bei diesem Schmerz darüber, dass die gemeinsame Erinnerung oder eben auch dieser Mensch ohne seine Erinnerung für uns nicht mehr dasselbe Gegenüber bleiben kann.
Ja, und Sie schließen Ihr Buch dann ab mit einer ganz wichtigen Tugend, nämlich mit der des Verzeihens. Welche Rolle spielt das?
Ja, das Verzeihen, glaube ich, ist eine sehr schwere Fähigkeit, aber eben auch eine, die in der Philosophie durchaus eine lange Tradition hat. Also der Frage, die ich mir in der Arbeit mit dem Buch gestellt habe, ist eigentlich, können wir diesem Leben eigentlich dafür verzeihen, was es uns antut, was es uns mit dieser Tatsache, dass es endet, zumutet. Und wenn wir normalerweise von Verzeihen sprechen, dann geht es ja um einen Täter, um jemanden, der uns etwas angetan hat, der vielleicht bereut oder mit dem wir gemeinsam etwas Neues anstellen können.
Und jetzt ist es das Leben.
Und jetzt ist es das Leben. Und diesem Leben werden wir natürlich nicht abverlangen können, dass es das bereut. Aber meine Überzeugung am Ende des Buches war einfach, dass wir, wenn wir es versuchen, gemeinsam auch mit Menschen, das ist, glaube ich, das Wichtige, gemeinsam mit Menschen, die vielleicht ähnliche Erlebnisse oder ähnliche schwere Zeiten durchgemacht haben, sowas wie einen Untergrund zu behalten, auf dem wir halbwegs stehen können, dann kann dieser Gedanke des Verzeihenwollens zumindest eine Stütze sein.
Und spendet dann womöglich auch noch Trost. Herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute heute Vormittag. Die Philosophin Ina Schmidt.
Vielen Dank, Frau Kester.
Eins gehört.